Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Daily Podcast. Heute geht es noch einmal um Verschwörungstheorien. Meine Kollegin Birgit Seiser hat dazu mit dem Kommunikationswissenschaftler Jürgen Grimm von der Universität Wien gesprochen und die größten Corona-Mythen enttarnt. Am besten, wir hören gleich rein.
Heute sprechen wir mit Universitätsprofessor Jürgen Grimm von der Uni Wien. Hallo, Herr Grimm.
Hallo, Frau Seiser.
Sie sind Kommunikationsforscher und beschäftigen sich unter anderem schon länger mit Verschwörungstheorien. Schuld an der Corona-Krise sind ja angeblich Bill Gates und ein Labor in Wuhan und auch 5G-Handymasten. Wie kommt es zu solchen Theorien?
Nein, das ist keine neue Erscheinung, dass Menschen in bestimmten Krisensituationen, aber manchmal auch in Normalzeiten, wahnhafte Vorstellungen entwickeln, was die Ursache von Bedrohungen darstellt. Also da gibt es natürlich als historische Vorbilder zunächst mal die jüdische Weltverschwörung. Die war insbesondere in der Zwischenkriegszeit sehr populär und hat dort natürlich auch einen großen politischen Schaden angerichtet. Aber das Ganze ist auch zurückzuverfolgen in die Pestwellen, die Europa ja mehrfach heimgesucht haben, in der immer wieder zu beobachten war, dass Menschen nach Ursachen und Verursachern dieser Pandemien dann gesucht haben und natürlich dann in der Regel auch so etwas wie einen Sündenbock fanden.
Also sind solche Pandemien, also Krisenzeiten auch klassische Auslöser, dass immer mehr solche Theorien gerade ja wie die Frühlingsblumen eigentlich auch durch die sozialen Netzwerke sprießen?
Auf jeden Fall. Also das Ganze ist etwas, was angstgetrieben stattfindet. Nun ist Angst natürlich etwas, was zur menschlichen Existenz gehört und auch letztendlich unser Überleben sichert. Aber wir haben natürlich immer das Problem dann überschießender Bedrohungsszenarien, die uns dann statt zu orientieren auch peinigen können und natürlich auch dann zu irrationalen Handlungen verleiten.
Jetzt haben wir schon am Anfang den Bill Gates angesprochen. Der steht im Moment so ein bisschen im Mittelpunkt dieser ganzen Theorien. Also er ist die Hauptperson, wo darüber gesprochen wird jetzt, dass der da irgendwie schon einen Impfstoff irgendwie entwickeln wollte schon vorher und dass der auch schon vor Pandemien gewarnt hat. Gibt's das, dass solche Menschen, die eben überhaupt schon lange im Mittelpunkt stehen, die auch viel Geld haben, dann in solchen Situationen dann besonders zum Hassobjekt vielleicht werden?
Jede Ideologie und insbesondere auch wenn es sich um Verschwörungstheorien handelt, müssen an irgendetwas anknüpfen, was mit der Realität vereinbart werden kann, weil sie natürlich grundsätzlich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Und nun ist Bill Gates einer der reichsten Menschen auf dieser Erde und hat natürlich mit seinem großen Unternehmen die Internetkultur ganz wesentlich mitgeprägt. Und das sind nun Instrumente, mit denen wir tagtäglich umgehen. Und insofern traut man dann diesen Menschen auch zu, in bestimmten Krisensituationen verantwortlich zu sein, für was auch immer. Also in dem Falle soll ja angeblich eine Zwangsimpfung beabsichtigt werden, an denen dann Pharmakonzerne verdienen wollen. Und es gibt offenbar neben der persönlichen Bereicherung bei Bill Gates auch noch die Vorstellung, dass die Menschheit verchippt werden soll. Also Chips, wie wir sie halt im Computer vorfinden. Und das ist etwas, was wir mit Bill Gates natürlich in Verbindung bringen können.
Eine weitere Theorie, die auch sehr gängig ist im Moment, ist, dass das Virus in Wuhan in einem Labor gezüchtet wurde und dann entweder absichtlich sozusagen auf die Welt losgelassen wurde oder eben irgendwie ein Unfall dazu geführt hat. Die Behörden schweigen dazu, die Regierung in China äußert sich dann nicht dazu. Ist das vielleicht auch eine politische Macht, die man da ausüben kann?
Ganz grundsätzlich sind Verschwörungstheorien immer auch politisch instrumentalisiert worden. Also wir müssen deshalb auch unterscheiden zwischen den Menschen, die wirklich an die Verschwörungstheorien glauben und dafür haben sie dann in der Regel auch innere psychische Antriebe und denjenigen, die solche Verschwörungstheorien dann nutzen wollen, um ganz bestimmte politische Ziele zu verfolgen. Also im Falle jetzt dieses Geheimlabors in Wuhan wissen wir ja, dass die Verursachung im Amerikanischen liegt, also beim Präsidenten selber. Das ist nun eher ungewöhnlich, dass Staatsführer dann solche Konstrukte bedienen und natürlich dadurch auch so etwas wie ein Feindbild schaffen. Also wir haben es hier mit einem ideologischen Kampf um die Verantwortung dieser Pandemie gegenüber zu tun. Und man versucht sozusagen auch für die Zeit danach in die Startlöcher zu kommen, um sich eine bessere Position dann bei der Wiederaufteilung der Welt zu verschaffen.
Aber würde sich jetzt die Regierung in China äußern und das dementieren, würde das vielleicht sogar noch zur Verstärkung der Theorie führen?
Das kann man wohl annehmen, weil diese Verschwörungstheorien natürlich mit einer wahnhaften Komponente arbeiten. Sie sind letztendlich empirisch nicht prüfbar. Und nun haben Menschen die Eigenschaft, und das ist leider Gottes etwas, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht, an Fiktionen sehr wohl zu glauben, auch wenn sie sehr unwahrscheinlich sind. Also in dem Moment, in dem die chinesische Regierung argumentieren würde, also ein Dementi, sagen wir mal, wäre der ganzen Geschichte sogar noch mehr Aufmerksamkeit gesichert. Und man hat natürlich dann auch eine Erklärung dafür, warum die Chinesen das jetzt leugnen wollen. Das gehört ja gewissermaßen in der Autoimmunisierung dieses Verschwörungskonstrukts dazu. Man kann es letztendlich nicht widerlegen, egal was die Akteure machen. Es führt immer zu einer Bestätigung des Konstrukts.
Jetzt gibt es ja auch plötzlich im Internet ganz viele Virologen. Es ist offensichtlich eine Bühne auch, dass sich Menschen, die vielleicht ein Geltungsdrang haben, hervortun. Glauben Sie, dass da viele Menschen, die gar nicht so wirklich mitreden können, jetzt sich irgendwie, also die Bühne nutzen?
Ja, das ist ja kein neues Phänomen. Das gibt es auch in Normalzeiten, also nicht nur in der Krise. Dass natürlich die Massenmedien Menschen auch etwas bieten können, was Aufmerksamkeit bedeutet. Es gibt ja auch Soziologen, die reden von einer Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also nicht mehr das Geld regiert die Welt, sondern wie viel Aufmerksamkeit man bündeln kann. Und das hat ja auch entsprechende Konsequenzen dann im Internet, dass man sehr viele Freundesnetzwerke versucht aufzubauen und an den Klicks dann abliest, wie wichtig man ist. Und sowas ist natürlich auch bei Wissenschaftlern etwas, was nicht jenseits des Vorstellbaren ist. Also ich will damit sagen, es gibt natürlich seriöse Wissenschaftler, die da eher eine Zurückhaltung bieten, und es gibt andere, die vielleicht auch aus einer falsch verstandenen Zurücksetzung in der Vergangenheit jetzt die Chance wittern, hier mal richtig bekannt zu werden.
Kann man sagen, dass vielen Theorien auch ein Funke Wahrheit innewohnt, oder ist das immer komplett aus der Luft gegriffen?
Das gilt ganz grundsätzlich. Also Warnsysteme übrigens auch im pathologischen Sinne, also wie die Psychologen dann von Paranoia und Ähnlichem sprechen, haben in der Regel irgendeinen Anhaltspunkt in der Realität. Das macht ja gerade ihre suggestive Kraft aus. Also man muss bestimmte Realitätspartikel einbauen, die jeder nachprüfen kann, um eine gewisse Plausibilität dieses Systems zu erreichen. Und insofern ist es natürlich auch in der Pandemie so, dass man an bestimmten bekannten Figuren anknüpft oder an Vorstellungskonstrukten, auch kausalen Zuordnungen, wer regiert die Welt, das Geld, das Internet, die CIA, um dann eine entsprechende konkrete Zuordnung und Verantwortlichkeitszuschreibung jetzt in Bezug auf die Pandemie zu motivieren.
Jetzt gab es ja schon auch vor Corona viele Verschwörungstheoretiker, ich nenne jetzt mal die 9-11-Leugner, die sagen, das war alles nur von Amerika irgendwie selbst geplant, oder auch die Flat Earther, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Haben diese ganzen Gruppierungen jetzt eigene Theorien zu Corona, oder benutzt da jetzt jeder alles?
Na, es gibt natürlich einen Markt für Verschwörungstheorien, und der ist jetzt nicht an die Corona-Pandemie gebunden. Und sicher ist im Moment hier eine ganz besondere Konjunktur für viele, die jetzt natürlich ein verstärktes Bedürfnis haben, solche Theorien zu entfalten. Wir dürfen ja nicht vergessen, was ist der Antrieb dafür, warum sind Menschen empfänglich dafür? Es ist im Moment natürlich eine ungewöhnliche Situation. Wir sind mehr oder weniger eingesperrt. Wir sitzen gewissermaßen in der Höhle, isoliert voneinander. Und in der Situation haben Menschen im Übrigen auch, das sagen die Paläanthropologen, sozusagen aus der Höhlenperspektive heraus eine besondere Neigung, bestimmte fantastische Vorstellungen über die Welt zu hegen. Also denken Sie an die Höhlenmalereien in den Höhlen am Mittelmeer und die steinzeitlich ausgemalt wurden. Das war ja eine Situation, in der Eiszeit herrschte. Also es war unwirtlich, das Klima war sehr lebensfeindlich, und eine kleine Gruppe hat dann in irgendeiner großen Höhle ausharren müssen. Es haben im Grunde nur diejenigen überlebt, die in der Lage waren, sich im Grunde in dieser Höhle einzurichten. Man hat die Wände bemalt und hat dann von dieser Position aus auch so etwas wie ein Angstmanagement betrieben. Wer dazu nicht in der Lage war, ist dann gewissermaßen an Depressionen gestorben. Also wir sind nicht nur die Überlebenden des Säbelzahntigers, der ja bekanntlich mit dazu beigetragen hat, dass wir besonders auf Angstreize reagieren, sondern wir sind auch Nachfahren von Höhlenmenschen, die aus dieser Position heraus überhaupt eine sehr überbordende Fantasie entwickelt haben, um überleben zu können.
Sie sagen jetzt Fantasie. Ich habe da eine Frage dazu, und zwar, da geht es jetzt um die 5G-Verschwörung. Es soll irgendwie angeblich das neue Handynetz, das jetzt irgendwie montiert, also in China wurden die Masken montiert, und anscheinend ist das schlecht für die Gesundheit, und offensichtlich ist das 5G-Netz schuld an Corona, sagen manche. Glauben Sie, dass die Menschen das auch absichtlich steuern, teilweise wider besseren Wissens, dass sie sagen, wir wollen dieses 5G-Netz nicht haben und absichtlich so Theorien streuen? Oder geht es da schon auch immer um eine Fantasie und um Leute, die das wirklich auch glauben?
Also ich würde sagen, es geht immer um beides. Also wir haben auf der einen Seite eine Disposition bei vielen Menschen, an bestimmte Bedrohungskonstrukte zu glauben, einfach weil wir natürlich auch angstfähig sind und ja in der Tat bestimmten Risiken ausgesetzt sind. Man versucht sich das zurecht zu erklären. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die Bedrohung dadurch etwas gezähmt wird. Sie erscheint eher beherrschbar, wenn sie einem bestimmten Verursacher zugeschrieben werden kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite diejenigen, die daraus ja politisches Kapital oder manchmal auch ökonomisches Kapital schlagen wollen. Und da gibt es natürlich Konstrukte, an denen man dann historisch anknüpft. Also ein Beispiel wäre jetzt die jüdische Weltverschwörung, die grassiert schon seit geraumer Zeit. Aber es gibt eben auch Konstrukte, die etwas mit Technikangst zu tun haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Industrie die jetzt ja seit über 150 Jahren unsere Welt sehr verändert hat, ja auch viele Bedrohungen mit sich brachte. Also denken Sie an die Massenarbeitslosigkeit, denken Sie an 1929, an die Weltwirtschaftskrise und Ähnliches. Und immer war dann natürlich auch die Frage, wie wollen wir danach weiter wirtschaften? Und es gibt diese ja auch in Nicht-Krisenzeiten dieses Konstrukt, dass die Technik sozusagen eine Bedrohung darstellt. Man knüpft an etwas an, was man real erfährt, und dämonisiert das in gewisser Weise. Und das kann natürlich auch von politisch interessierter Seite instrumentalisiert werden. Also wir haben immer eine Gemengelage zwischen Akteuren, die etwas in ihrem Sinne, im Sinne von ökonomischen oder politischen Interessen zu steuern versuchen, die das auch absichtsvoll propagandistisch vertreiben. Und es gibt natürlich, und das ist die Voraussetzung dafür, immer eine größere Gruppe von Menschen, die bereit sind, daran zu glauben. Und das ist nun mal, muss man sagen, von der Conditio Humana her die große Mehrheit der Menschen. Also wir leben zwar in der Nachaufklärungszeit, also in der ja bekanntlich alles sozusagen wissenschaftlich dann erklärt werden sollte und konnte, aber in Wahrheit ist es so, dass mit der Krise der großen Religionen, die ja heute nicht mehr diese Zustimmung genießen, wie das vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war, man sieht es auch an den Austritten, dadurch wird, wenn Sie so wollen, fantasiefrei für sektiererische und ganz besonders idiosynkratische Konstrukte, die dann als ja fast schon paranoide Verschwörungstheorie dann umso populärer werden. Also wir haben immer diese Bereitschaft, an bestimmte auch übernatürliche Fiktionen zu glauben. Das begleitet die Menschheitsgeschichte. Und wir haben heute eben nicht etwa eine Situation, in der die Wissenschaftsgläubigkeit, die natürlich auch eine fiktionale Komponente haben kann, die kommt da gewissermaßen hinzu. Aber wir haben eben daneben auch die Esoterik und ähnliche Bereiche, in denen eben nicht der Mainstream, aber doch sehr viele Menschen glauben, eine bestimmte simplifizierte Welterklärung zu finden.
Wir sind mitten in der Krise im Moment und man hängt den ganzen Tag im Internet gefühlt. Man wird dauernd bombardiert mit vielen Verschwörungstheorien. Wenn ich jetzt selber merke, ich werde immer skeptischer und auch ich suche mir irgendein Ventil, wo ich mir dann, indem ich mir sowas durchlese vielleicht, wie kann ich dagegen steuern? Da ist wahrscheinlich Internetrecherche der falsche Ansatzpunkt, oder? Was haben Sie da einen Tipp vielleicht?
Na gut, ich habe ja schon gesagt, die Vorstellungsfähigkeit ist einerseits ein Einfallstor für Verschwörungstheorien. Sie ist aber auf der anderen Seite auch eine Ressource, die Menschen haben, um zu reflektieren. Also ich habe jetzt ja auch eine Situation, die Quarantäne ähnlich ist, und lebe mit meiner Frau hier auf engstem Raum, wenn man so will. Und sie hat das besondere Bedürfnis, jetzt ihre Angst dadurch zu managen, dass sie jeden Tag die Nachrichten aus England und insbesondere den USA liest. Das sind ja bekanntlich auch die Todesraten und die irrationale Form des Umgangs mit der Krise sehr viel ausgeprägter, als das in Österreich oder in Deutschland der Fall ist. Ich bin nun eher jemand, der versucht, sozusagen die Krise auch in ihrem globalen Kontext zu deuten. Und das stört das Angstmanagement meiner Frau, weil sie möchte eigentlich nur sagen, ja, Gott sei Dank leben wir hier und dann ist alles in Ordnung. Also wir müssen lernen, unsere Ängste zu reflektieren. Erst wenn wir wieder in der Lage sind, auch miteinander uns zu kontrollieren, wird auch diese Irrationalität dann weniger auf fruchtbarem Boden finden. Also das Problem ist wirklich, dass die Isolation, die soziale, eine Ressource, die wir ansonsten zur Verfügung haben, heute verknappt ist. Also wir werden normalerweise auch durch Freunde kontrolliert, wenn wir so ins Irrationale abzudriften drohen. Und diese Ressource muss jetzt sozusagen im kleinen Kreis mobilisiert werden. Da kann man auch Aufmerksamkeit investieren. Und es ist sicherlich sinnvoll und es ist auch legitim zu überlegen, wie komme ich nicht nur real durch die Krise, also möglichst natürlich ohne Ansteckung, sondern auch, wie komme ich psychohygienisch durch die Krise? Also wie schütze ich mich selber vor irrationalen Formen des Krisenmanagements?
Jetzt ist es ja auch so, dass der Virus wenig greifbar ist. Es ist hochwissenschaftlich. Es gibt eben viele Virologen, viele Wissenschaftler. Man kennt sich eigentlich als normaler Bürger wenig aus, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Ist das auch ein Grund, warum das gerade besonders boomt, diese Verschwörungstheorien, vielleicht mehr, als wenn es jetzt eine politische Verschwörungstheorie wäre?
Ja, mit der Wissenschaft ist es so eine Sache. Wir haben ja jetzt mehrfach erlebt, dass Virologen erst negativ über Masken reden, die angeblich nichts nützen, aber jetzt werden sie entsprechend propagiert, und es ist auch zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich stark diese Bedrohung ausgemalt worden. Auch die möglichen Maßnahmen, die man ergreift, sind nicht immer gleich beurteilt worden. Das ist nun etwas, was in der Wissenschaft üblich ist, was aber in der öffentlichen Debatte jetzt im Moment, wo es ja um Vereindeutigungen geht, auch ein großes Desorientierungspotenzial in sich birgt. Also es ist wirklich schwierig heute für einfache Mediennutzer hier in der Wissenschaft auch genau die Orientierung zu finden, die sie sich vielleicht versprechen, weil sie eben aus anderer Quelle nicht mehr zu mobilisieren ist. Ich würde aber in dem Falle auch zu einer gewissen, wie soll ich sagen, Gelassenheit und Vertrauen in den gesunden Menschenverstand raten. Also auch Wissenschaftler sind nicht frei von bestimmten theoretischen Irrtümern und auch politischen insbesondere, weil es ist ja nun mal klar, dass die Fähigkeit, wenn ich es mal ein bisschen salopp sagen will, gerade in ein Mikroskop zu schauen, um dann ein Virus genau zu identifizieren, noch nicht befähigt, etwas darüber auszusagen, wie eine komplexe Gesellschaft, in der ja auch Kultur und Wirtschaft und alle möglichen Teilbereiche davon tangiert werden, wie man die heil durch eine Krise steuert.
Rechnen Sie damit, dass in den nächsten Wochen oder wie lange das noch dauert jetzt, dass da noch mehr kommen wird, auch neue Theorien noch aufstehen werden, oder werden sich die, die es gibt, noch verschärfen? Kann man das allgemein sagen?
Also ich sehe schon, dass der Haupttrend der angstgetriebenen Beschäftigung mit der Krise schon auch eine rationale Komponente hat. Also es geht wirklich um Krisenbewältigung. Also wir kämpfen im Moment darum, das richtige Verhältnis zu finden zwischen dem, dass wir Kontakte vermeiden und dennoch jetzt diesen pauschalen Lockdown schrittweise überwinden, um dann auch in der Lage zu sein, wieder etwas zu führen, was man freies Leben nennen kann, vor allen Dingen auch in beruflicher Hinsicht, aber natürlich auch einfach als Mensch, der natürlich nach bestimmten Freiheiten und Formen der freiheitlichen Lebensgestaltung strebt. Also ich bin da eigentlich relativ optimistisch, dass diese Form der Krisenbewältigung in der Lage ist, ich sag mal, die immer auch unvermeidbaren, bis zum gewissen Grad stattfindenden irrationalen Formen von Verschwörungstheorien in Schach zu halten. Also da müssen wir halt unsere Differenzierungsfähigkeit mobilisieren und genau hinschauen und wirklich uns auch fragen, ist das jetzt etwas, was uns hilft, die Krise zu bewältigen, oder reitet das uns möglicherweise noch viel mehr rein, weil es letztendlich natürlich auch nicht gerade die Schlaffähigkeit befördert, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwelche bösen, übernatürlichen oder jedenfalls übermächtigen Kräfte agieren.
Wie reagieren Sie, wenn Sie eine neue Theorie jetzt im Internet lesen? Oder kommen Leute auf Sie zu und fragen Sie, was halten Sie davon als Experte?
Also ich sage mir immer, ich bin wie alle Menschen immer nur mit einem Schritt vom Wahnsinn entfernt und versuche deswegen eine gewisse kritische Distanz zu bewahren. Also ich sehe diese Anfälligkeit, die ist nun auch Teil dessen, was jeder Mensch empfindet. Das muss man einfach wissen, und mit diesem Wissen kann man die ganze Sache auch in einer gewissen Distanz halten. Also das ist eigentlich meine Empfehlung. Man kann sie nicht in Pausch und Bogen als etwas Pathologisches zum Beispiel denunzieren, weil dazu ist es sehr viel zu verbreitet, und es besteht eigentlich kaum die Möglichkeit, dass sich jemand davon völlig frei wähnt. Aber wir können natürlich trotzdem sagen, wir sind Menschen, die sind zu einem Krisenmanagement realitätsbezogen, zu Bewältigung von Bedrohungsszenarien in der Lage und haben leider Gottes sozusagen als Nebenschauplatz auch die Fähigkeit zu irrationalen Übertreibungen. Und das müssen wir halt jeden Tag austarieren für uns und mit anderen zusammen.
Das heißt, wir bleiben nicht nur auf sozialer Distanz, sondern auch auf Distanz zu Verschwörungstheorien. Kann man das so zusammenfassen?
Ich hoffe das. Also es ist in jedem Falle empfehlenswert, sich genau zu überlegen, wie man jetzt die Risiken entsprechend gestaltet. Wir haben ja auch dazugelernt, die Masken sind jetzt mittlerweile auch Bestandteil des öffentlichen Lebens geworden. Und wir müssen jetzt Schritt für Schritt schauen, wie wir zu einer Normalität zurückkehren, die wir natürlich alle gemeinsam schwerst vermissen.
Hoffen wir, dass das bald wieder kommt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich heute via Skype zugeschaltet haben. Dankeschön, Herr Grimm.
Bitte gerne.
Danke, Birgit. Das war der Daily Podcast Spezial zum Thema Verschwörungstheorien. Wir sind ab Montag wieder für euch da. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Elias Nadmesnik, over and out.